Tagesgespräch. Informieren und mitreden. Ein Podcast von Bayern 2.
Hallo zusammen, ich freue mich, dass Sie dabei sind. Heute beginnt ja schon der Juni und ein aufwühlendes, anstrengendes halbes 2022 ist schon wieder rum. Und es zeigt sich immer deutlicher, dass die Probleme und Widrigkeiten für uns alle eher nicht weniger werden. Viele, vor allem junge Menschen, fühlen sich regelrecht hilflos. In ihren Augen tun Staat und Gesellschaft immer noch viel zu wenig gegen drängende Probleme wie die Klimakrise oder die Lebensmittelverschwendung. Sie wollen nicht länger warten, sondern handeln. Überall in Deutschland leben sich zurzeit junge Menschen auf Straßen fest, blockieren Autobahnen und Brücken und erzeugen damit Aufmerksamkeit und politischen Druck. Und ganz viel Ärger bei den Autofahrern und auch beim Bundesjustizminister Buschmann. Was die wenigsten wissen, es gibt im Grundgesetz einen Paragraphen zum Widerstandsrecht. Den schauen wir uns heute an und wollen von Ihnen wissen, was Sie von solchen Protesten halten. Und ganz grundsätzlich, wie radikal darf Widerstand, darf ziviler Ungehorsam sein? Rufen Sie an, kostenlos unter 0800 94 95 95 5. Nochmal die Nummer ins Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD Alpha. 0800 94 95 95 5.
Kommen Sie mit uns ins Gespräch. Heute am Mikrofon Christine Krüger.
Eine Initiative, die in ganz Deutschland Sitzblockaden organisiert, ist Die letzte Generation. Und damit bin ich jetzt verbunden mit der Sprecherin von Die letzte Generation, mit Carla Hinrichs. Hallo Frau Hinrichs.
Hallo, guten Tag.
Welche Aktionen laufen denn gerade? Wo müssen sich denn die Autofahrer auf Staus einstellen?
Ja, wir machen derzeit in den letzten Wochen und auch in den zukünftigen Wochen deutschlandweit Straßenblockaden. Das heißt, wir blockieren meistbefahrene Straßen während des Berufsverkehrs in allen möglichen Städten, um auf die Dramatik der Situation aufmerksam zu machen, um darauf aufmerksam zu machen, dass wir gerade in einen Kollaps unseres Klimas, in einen Kollaps unserer Gesellschaft damit rasen und wir es uns nicht mehr leisten können, ignoriert zu werden. Also sitzen wir auf den Straßen und stören dort ganz massiv.
Welche Reaktionen haben Sie denn dort zu verzeichnen von den Autofahrern? Ich kann mir vorstellen, da gibt es ziemlich viel Ärger oder gibt es da auch Leute, die sagen, naja, weiter so, ich habe eh Zeit?
Es ist natürlich verständlich, dass einige gestört sind davon, dass sie sich auch ärgern. Oft wird das dann auch ein bisschen lauter, es wird gehupt, aber einige steigen auch aus und sagen, hey, sie können unsere Forderung total gut verstehen. Sie sind vielleicht mit der Methode nicht ganz einverstanden, weil sie jetzt davon betroffen sind, aber sie können es verstehen. Sie selber sind auch verzweifelt und sie selber wollen auch eine gute Zukunft für ihre Kinder, für sich selber und können damit die Forderung dann auch sehr gut nachvollziehen und dass wir zu solchen Methoden greifen.
Spüren Sie denn auch einen Erfolg? Denn ich könnte mir auch vorstellen, dass die Aufmerksamkeit der Medien, wenn die Maßnahmen weitergehen, auch nach und nach abnimmt. Das muss ja dann eigentlich immer radikaler werden.
Also wir spüren definitiv einen Erfolg daran, dass wir immer mehr Menschen werden. Immer mehr Menschen, die sich entscheiden, ich kann nicht mehr hinter meinem Schreibtisch sitzen, ich kann nicht jeden Tag mehr zur Arbeit gehen, mein Studium nachverfolgen, zur Schule gehen, sondern ich muss jetzt Widerstand leisten. Die Situation ist so beschissen, um es mal ganz ehrlich zu sagen, dass wir uns es jetzt nicht mehr leisten können, einfach nur zuzusehen, sondern jetzt wirklich zu Maßnahmen greifen müssen, die auch wirklich die Leute wachrütteln, die Regierung wachrüttelt. Und deswegen werden wir immer mehr Menschen. Wir sind im Januar mit ca. 30 Menschen in Berlin auf die Straßen gegangen, haben für einen ganz schönen Medienwirbel gesorgt, bis dahin, dass sogar im Bundestag über uns gesprochen wurde und waren dann mit immer mehr Menschen, mit über 150 Menschen in Frankfurt und werden jetzt auch immer mehr Menschen, sodass wir dezentral diese Blockaden in allen Städten machen und Mitte Juni dann mit ganz, ganz vielen Menschen hoffentlich nach Berlin kommen. Also da können wir auf jeden Fall Erfolge sehen. Wir können aber auch sehen, dass die Politik uns nicht mehr ignorieren kann, dass wir mit sämtlichen Politikern immer wieder ins Gespräch kommen, sprechen, von einiger Seite auch kritisiert werden, zuletzt von Olaf Scholz, mit Nazis verglichen wurden. Also wir sind wohl so störend, dass man uns nicht ignorieren kann. Jetzt brauchen wir nur noch das Eingehen auf unsere Forderung, dass jetzt wirklich Maßnahmen eingeleitet werden, die unsere Lebensgrundlagen.
Also dieser Nazi-Vergleich ist, glaube ich, noch nicht ausgemacht. Da gibt es andere Interpretationen. Aber Frau Hinrichs, ich schalte Ihnen mal Rainer Müller zu aus Georgensgmünd. Herr Müller, grüß Sie.
Grüße Sie.
Jetzt haben Sie gerade die Frau Hinrichs gehört?
Ja. Und ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, die Kids sollen ganz vorsichtig sein, wie sie sich organisieren. Ich sage jetzt mal nur noch die Handys. Jeder weiß, wie die gewonnen werden mit den seltenen Erden. Will ich nicht näher eingehen drauf. Mhm. Also wenn man schon sowas hernimmt, dann soll man auch vorsichtig sein, wie man die Umwelt betrachtet. Wir Alten, ich bin 63, wir Alten haben, es gibt ja diesen Satz, unsere Kinder sollen es besser haben. Sagen die ja auch, unsere Kinder, die sollen ja auch noch eine Erde haben. Gebe ich ihnen vollkommen recht. Nur es kommt immer darauf an, wie man es macht. Und diese Blockiererei, man stellt sich jetzt vor, da ist jetzt ein Vater, der hat eine schwangere Frau, der muss ins Krankenhaus, die steht vor der Entbindung und dann blockieren die Straße. Mhm. Wenn da einer den Kopf verliert.
Ist ja auch dann schon passiert wohl, da hat die Polizei dann die schwangere oder gebärende Frau dann ins Krankenhaus gefahren. Da hat die Blockade tatsächlich also dort auch...
Sehen Sie, da habe ich kein Verständnis mehr, da hört es einfach auf. So, das ist das eine. Man hat genauso diese Hitler-Vergleiche und ich beobachte diese Fridays for Future-Geschichte schon ziemlich lang in Deutschland. Ausland ist ein ganz anderes Thema. Deutschland verfolge ich. Und wenn ich mir die Leute da anschaue, wie die Neubauer, die sind alle super reich. Die kommen alle aus einer, viele kommen aus der Ecke Ringsma, das weiß man.
Naja, also nicht das kann man ja, so groß ist die Familie nun auch nicht, Herr Müller. Aber ich habe jetzt Ihren Punkt schon verstanden. Also Sie sagen, die Leute, die gerade viele jungen Leute, die da demonstrieren, die messen mit zweierlei Maß. Die einen sollen mit dem Autofahren aufhören und sollen aufmerksam werden, aber sie benutzen Handys, die sehr unter sehr schlimmen Bedingungen hergestellt werden, um dann also quasi nicht so ganz glaubwürdig zu sein, Herr Müller.
Es sind immer zwei Seiten und jede Medaille hat zwei Seiten.
Herr Müller, aber dass man einfach so verzweifelt ist, weil so wenig vorangeht, was die Klimakrise anbelangt und die Lebensmittelverschwendung, dass man da zu radikaleren Mitteln greift. Sehen Sie das prinzipiell nicht als richtig an oder sagen Sie nur die Autobahnblockade?
Also das mit der Lebensmittelverschwendung, mit den Containern, das verstehe ich nicht. Das versteht auch keiner. Mhm. Und wenn da jetzt mir einer mit der Politik um die Ecke kommt und sagt zu mir, ja, das ist, solange das nicht abgeholt wird, wenn es in der Tonne liegt, kehrt es zur Stadt oder den städtischen, verstehst du, das geht keinen in den Kopf. Und momentan haben wir solche Probleme durch den Krieg, dass wir uns solche idiotischen Denkweisen bei der Politik einfach uns nicht mehr leisten können. Da gibt es verschiedene andere Sachen. Ich sage ja nicht, dass ich gegen die Jungen bin. Nur die Art und Weise, wie sie es machen, das geht nicht.
Herr Müller, lass mal Frau Hinrichs noch mal antworten. Frau Hinrichs, das haben Sie gehört. Also es wird so ein bisschen Messen mit zwei Maßstäben gesprochen. Also einerseits sind sie natürlich gegen den Autoverkehr und so weiter, aber die Handys sind natürlich ein nötiges Mittel, um sich da zu organisieren und auch nicht gerade die umweltfreundlichsten Produkte.
Ja, also ich finde es immer sehr schade, wenn wir dann so auf die Individualperson gucken, denn wir wissen, dass wir ein so gigantisches Problem haben, wo wir jetzt die Lösungen in der Politik brauchen, wo wir jetzt die großen Lösungen brauchen und nicht mehr nur hingucken, was macht der Einzelne. Ich versuche, so gut es geht, um gleichzeitig aber auch noch Teil des Systems zu sein. Und es ist irgendwie notwendig, dass ich ein Handy habe, dass ich Kleidung trage, dass ich Lebensmittel konsumiere, die ich mir leisten kann. Ich versuche trotzdem, so gut es geht, nachhaltig zu leben. Aber ich weiß, dass ich jetzt als Einzelperson nicht schaffen kann, einen Wandel zu bewirken, der wirklich meine Lebensgrundlagen schützt. Wir rasen in eine 2, 3, 4 Grad heißere Welt. Die Wissenschaft sagt, dass wir 4 Grad bis Ende des Jahrhunderts erreichen können und dass viele auch gleichzeitig noch sagen, 4 Grad werden wir nicht erreichen, weil vorher unser gesellschaftliches System zusammenbricht und die Welt in Kriegen versinken wird. Mhm. Wenn wir uns das angucken, diese Situation, die wirklich dramatisch ist und dass wir in den nächsten 2 bis 3 Jahren noch handeln müssen, dass da kann ich mit, ich habe kein Handy oder ich fahre weniger Auto. Was ich versuche, kann ich nicht viel bewirken. Ich brauche jetzt die, die jetzt in den Machtpositionen sind, weltweit, aber auch insbesondere als Industrienation in Deutschland, die jetzt zu Maßnahmen greifen, zu den grundlegenden, wichtigen Maßnahmen, um diese Gesellschaft umzubauen, um es noch zu schaffen, unsere Gesellschaft vor einem Kollaps zu bewahren.
Also die Ziele haben wir jetzt auch verstanden. Es wird mit sehr viel Pessimismus letztlich auch gearbeitet bei Ihnen, Frau Hinrichs. Aber man muss es wahrscheinlich tun, Sie heißen ja auch die letzte Generation, man muss aufrütteln. Aber Frau Hinrichs, die Frage jetzt, wenn Sie natürlich dann Autobahn blockieren oder sich irgendwo festkleben, wenn Sie das Containern unterstützen, dann begehen Sie ja Straftaten in gewisser Weise. Wie gehen Sie damit um?
Das ist mir bewusst, dass ich dort gesellschaftliche Normen überschreite, dass ich Straftaten begehe damit. Ich wünschte auch, dass es nicht notwendig wäre. Ich habe in den letzten Jahren alles versucht, was mir im legalen Rahmen möglich ist. Ich habe Petitionen unterschrieben, Hunderte. Dann habe ich selber Petitionen ins Leben gerufen. Dann habe ich demonstriert mit Fridays for Future. Wir waren mit 1,4 Millionen Menschen auf der Straße. Das Ergebnis war ein verfassungswidriges Klimapaket. Und
dass die Verfassung mal wieder geändert hat. Also er wurde ja durch das Verfassungsgericht
im Nachhinein. Ja. Mhm. Im Nachhinein. Und wir haben nur noch wenig Zeit und wir brauchen jetzt ganz, ganz, ganz dringend Maßnahmen. Und wir gucken uns die Historie an und wir gucken uns an, was hat die Bürgerrechtsbewegung mit zivilem Widerstand bewegt? Wie haben wir eigentlich das Frauenwahlrecht errungen? Mhm. Das ging nur über Menschen, die friedlich, aber entschlossen Grenzen überschritten haben und so sehr gestört haben, dass es halt nicht ignorierbar ist. Mhm. Und das ist auch genau das, was wir gerade beobachten. Wir sind mit 30 Menschen in Berlin 6 Wochen auf den Straßen nicht ignorierbar gewesen. So, dass die Politik über uns diskutieren musste, dass wir in allen Medien waren. Und jetzt stellen Sie sich vor, wir sind mit 100 Menschen da. Natürlich komplett friedlich, aber wir brauchen einen Wandel und den können wir in kürzester Zeit nur über friedlichen, zivilen, aber ungehorsamen Widerstand bewegen. Diane Nash, eine Bürgerrechtsbewegungsanhängerin, hat mal gesagt, ziviler Widerstand ist die beste Errungenschaft des 21. Jahrhunderts. Und das würde ich sofort unterschreiben. Das ist demokratisch, das ist wichtig und das kann uns jetzt den Wandel in der Kürze der Zeit, die wir nur noch haben, bewirken.
Okay, danke schön, Carla Hinrichs, Sprecherin von Die letzte Generation. Alles Gute Ihnen. Danke, dass Sie hier den Anfang gemacht haben. Wiederhören und tschüss. So, jetzt stelle ich Ihnen, meine Damen und Herren, meinen Experten und heutigen Gesprächspartner und Ihren Ansprechpartner vor. Er ist Moralphilosoph mit Lehrstuhl in Mannheim und es ist Professor Bernward Gesang. Grüß Sie Gott.
Ja, Tag noch früher.
Jetzt haben wir es schon gehört. Errungenschaft des 21. Jahrhunderts. Ich glaube, zivilen Ungehorsam gibt es schon sehr viel länger, oder?
Ja, zivilen Ungehorsam gibt es schon. Seit Hunderten von Jahren. Er wird schon von John Locke im 17. Jahrhundert diskutiert und er prägt unsere Gesellschaften schon, zum Beispiel durch Martin Luther King und so in den USA des letzten Jahrhunderts. Da gibt es jetzt sogar einen Feiertag, der nach Martin Luther King benannt ist. Also er kann nicht von des Teufels sein.
Jetzt haben wir heute eine Zuschrift bekommen. Lisa Braun hat uns geschrieben und sie hat gesagt, sie hat jetzt unsere Frage aufgenommen. Wir fragen ja, wie radikal darf Widerstand sein? Radikal und dürfen, das darf man gar nicht zusammen nennen, sagt sie, und auch gar nicht denken, denn damit relativiert man Straftaten. Wie würden Sie das sehen aus moralphilosophischer Sicht?
Ja, also erstmal ziviler Widerstand ist so definiert, dass er immer in Spannung zum Gesetz steht und das Gesetz verletzt. Also dass tatsächlich, es geht um Gesetzesbrüche. Und jetzt muss man fragen, zerstören die Demokratie oder bringen sie gerade voran? Also man kann auch sagen, die Rechtsprechung wird sozusagen durch zivilen Widerstand dazu angehalten, ihre Rechte nachzuschärfen und immer auf dem neuesten Stand der gesellschaftlichen Entwicklung zu halten. Wenn der zivile Widerstand eben gewisse Grenzen wahrt, da gibt es verschiedene Kriterien, die diskutiert werden, die einen Widerstand zum legitimen oder moralisch legitimen Widerstand, eben nicht rechtlich legitimen Widerstand machen. Und da ist vor allen Dingen das Kriterium der Gewaltfreiheit oder Gewaltarmut zu nennen, was ganz zentral in den Debatten diskutiert wird.
Hat ja Frau Hinrichs auch gesagt, friedlich quasi, friedlicher Widerstand. Ich meine, eine Blockade von einer Autobahn oder einer Brücke, die dann ewig nicht befahren werden kann und dann eben auch vielleicht lebensrettende Transporte verhindert. Kann man das noch unter friedlich oder gewaltfrei einschätzen oder subsumieren?
Ja, da muss man sehr aufpassen. Also man müsste mit solchen Fällen, wie dass da eine schwangere Frau schnell ins Krankenhaus muss und so weiter, rechnen und dafür Kanäle schaffen. Also man müsste sich zum Beispiel mit der Polizei kurz schießen, dass die dann sofort sagen, wir haben einen Notfall, jemand vielleicht auch mit Herzinfarkt und so, dann muss die Blockade sofort aufgehoben werden und derjenige muss abtransportiert werden. Also das muss von vornherein von den Veranstaltern vermieden werden, dass da Schädigungen von Personen entstehen. Andererseits muss man sagen, völlig gewaltfrei ist keine Art von Widerstand. Die WHO definiert Gewalt so, dass sie auch zum Beispiel psychische Schäden und Sachkosten umfasst. Und fast jeder Widerstand kostet irgendetwas und geht zulasten von irgendwelchen Personen, die darunter psychisch leiden, zum Beispiel Autofahrer. Und deshalb ist es immer eine Frage nach der Verhältnismäßigkeit oder dem Maß von Gewalt, das angewandt wird. Völlige Gewaltlosigkeit zu fordern, ist das Ganze nicht zu Ende denken.
Also da haben wir schon mal ein Kriterium. Maßvolle Gewalt, es muss in irgendwelchen, es muss in Relation stehen zu dem, was man erreichen will. So, dann gehen wir wieder ans Telefon. Hans Menzel ruft uns an. Hallo, Herr Menzel.
Ja, grüß Gott. Hallo?
Ja, wir hören Sie.
Ja, und zwar haben Sie vorhin gesagt, dass der Widerstand durchs Grundgesetz...
Es gibt ein Widerstandsrecht im Grundgesetz, genau. Paragraph 20 Absatz 4.
Ich habe extra nachgelesen. Mhm. Artikel 20 Absatz 4. Und der bezieht sich, wenn die Herrschenden einen Staatsstreich machen oder die Macht im Land an sich reißen. Aber nicht auf irgendwelche Leute, die sich darauf berufen, sich auf Straßen festzukleben. Das halte ich dann für ein Gerücht. Dann habe ich ja auch ein Widerstandsrecht gegen diese Leute. Wo soll denn das hinführen?
Also dieser Widerstandsparagraf im Grundgesetz. Gegen Bestrebungen, die Rechtsstaat und Demokratie gefährden, wenn keine andere Abhilfe möglich ist. Das ist so der Geist dieses Artikels.
Dieses Artikel ist aber nicht für diese Leute, wo sich auf der Straße festkleben.
Ja, das können wir jetzt noch mal genauer anschauen, Professor Bernward Giesang.
Ja, ich würde sagen, tatsächlich der Widerstandsartikel im Grundgesetz passt überhaupt nicht auf den zivilen Ungehorsam. Der ist ja so definiert, dass er im Rechtsstaat stattfindet und dessen Rechte verletzt. Und dieser Widerstandsartikel ist aber definiert so, dass er eben für Leute gilt, die den Rechtsstaat abschaffen wollen, also gar nicht mehr oder da Versuche tätigen, also gar nicht mehr im Rechtsstaat sich befinden können. Und dann darf man sich eben dagegen wehren, wenn man mit rechtlichen Mitteln keinen Erfolg mehr hat. Das ist aber eine andere Situation. Das ist eher Revolution gegen ein Unrechtsregime. Das sehen wir zum Beispiel jetzt in Belarus oder so. Mhm. Aber im Rechtsstaat, der funktioniert, Widerstand zu leisten, ist eine andere Situation. Und für die ist dieser Paragraph nicht einschlägig.
Okay. Dankeschön, Herr Menzel. Ja?
Darf ich noch was sagen? Mhm. Ich könnte mich ja dann auch als Bürger drauf berufen. Und zum Beispiel, ich fühle mich ja genötigt, wenn ich als Autofahrer gehindert werde, steige aus und gebe dann drum Schellen in der Situation heraus. Wo soll denn das hinführen?
Ja, aber die Nötigung, für die wird wahrscheinlich die Aktivisten angeklagt werden. Das werden wir gleich mit unserem Juristen und Rechtsanwalt noch besprechen, Herr Menzel. Und wenn Sie jemanden Gewalt antun, da gibt es auch Gesetze, die
das
man...
Das ist Gewalt, wenn er mich behindert.
Bitte?
Er übt ja auch gegenüber mich Gewalt aus.
Ja, ja, deswegen kann er ja auch bestraft werden.
Ja, bis jetzt sind ja diese Leute, ich höre da noch nicht viel, dass er bestraft wird.
Naja, das können wir uns gleich anhören, Herr Menzel. Wir haben jetzt dann gleich einen Rechtsanwalt, der solche Menschen vertritt. Und hören uns dann an, wie da die Spielräume sind an den Gerichten und wie da die Urteile ausfallen. Gell? Ich danke Ihnen, Herr Menzel. Wiederhören.
Wiederhören.
Bernhard Herrmann ist der Nächste bei uns im Tagesgespräch zur Debatte Anketten und Ankleben. Wie radikal darf Widerstand sein? 0800 94 95 95 5 ist die kostenfreie Telefonnummer. Jetzt Herr Herrmann.
Ja, grüß Gott. Wie radikal darf Widerstand sein? Radikal heißt ja wesentlich, grundsätzlich, maßgeblich und dann noch andere Bedeutungen. Also auf jeden Fall ist er sehr tief verankert irgendwo in der philosophischen in Auffassung. Und es wurde vorhin andiskutiert, das Widerstandsrecht nach dem Grundgesetz. Darüber hinaus nur mal nebenbei erwähnt, ich will jetzt hier da keine juristische Diskussion einführen. Es gibt ja auch den übergesetzlichen Notstand, der also Straftaten der also rechtfertigt und entschuldigt, wenn bei einer Straftat, die nicht gesetzlich geregelt ist, hier dagegen irgendeine Form von Widerstand geleistet wird. Und das Beispiel hatten wir ja vor 2 Jahren, als, ich will mal das jetzt wirklich in einem Satz versuchen zu überspitzen, die Straftat, die nicht gesetzlich geregelt war, aber die dennoch vollbracht wurde, das war die Umweltvernichtung hinsichtlich der Klimakrise, der Klimakatastrophe. Der Notstand, der dann gleichsam durch das Bundesverfassungsgericht festgestellt wurde und dazu geführt hat, dass diese gesetzlich nicht geregelte Straftat, nämlich diese übermäßige Tendenz in der Umweltzerstörung, nachträglich gesetzlich geregelt werden musste. Ich lasse es jetzt einmal so stehen. Ich bin 71 Jahre alt und ich habe selbst am 30. Mai 1968, da war Ihr Studiogast übrigens noch 1,5 Monate lang nicht auf der Welt, da habe ich teilgenommen in Bamberg an einer Sitzblockade am Schönleinsplatz. Der 30. Mai war der dritte Tag der Lesung der Notstandsgesetze, die da damals eingeführt wurden. Glücklicherweise übrigens bis heute nicht angewendet wurden. Vielleicht hat der Widerstand damals auch dazu geführt, dass diese Notstandsgesetze gar nicht eingeführt werden mussten. Jedenfalls, das war eine spontane Sitzblockade. Die war nicht geplant, aber sie war insofern erfolgreich, dass also dieser zentrale Schönlandsplatz in Bamberg in alle vier Straßenrichtungen blockiert war für etwa 20, 25 Minuten, vielleicht auch eine halbe Stunde. Die Polizei war also die anfangs überfordert und hat erst nach der Anfahrt von anderen Einsatzkräften den Platz räumen können. Es ging relativ friedlich aus, es floss kein Blut, es hat niemand angeklebt und soweit ich weiß, gab es im Anschluss auch keine Strafverfahren wegen Nötigung oder Eingriff in den Straßenverkehr und so weiter. Jetzt ist die Frage bei der Leistung von Widerstand auch die Frage der Gewaltanwendung. Das ist natürlich eine Streitfrage. Ich meine, ich persönlich meine, man sollte nicht mehr Schaden einrichten, als man bezahlen kann von dem Geld, das man momentan dabei hat in seinem Portemonnaie. Mhm. Also und Personenschaden, Verletzungen sowieso tabu, absolut ausgeschlossen. Ne? Mhm. Und ich selbst würde mich heutzutage, ich bin 71, wie gesagt, ich würde mich nicht mehr anketten, schon aus medizinischen und hygienischen Gründen. Und wenn junge Menschen so viel Enthusiasmus haben und das machen, das ist großer Mut. Und es belegt doch, dass diese Menschen für ihre Überzeugung voll und ganz radikal sich einzusetzen bereit sind. Mhm.
Jetzt schalte ich Ihnen mal Dr. Joachim Wesp zu. Er war nämlich Polizist, lese ich gerade, und hat auch viele Demonstrationen wahrscheinlich auch mit auflösen müssen. Herr Wesp, stimmt das?
Ja, in der Zeit von 1972 bis 80, als ich dabei war in München, war das schon der Fall.
Ja, und wie war denn das jetzt also mit dem Widerstand leisten? Weil der Herr Herrmann ja auch gesagt hat, man soll auf keinen Fall so viel Widerstand leisten, man lässt sich dann wegtragen oder wegführen. Ist das etwas, mit dem Sie dann als Polizist gut umgehen können? Und wie ist das, wenn sich da einer festklebt?
Das Problem ist ein ganz einfaches. Wir müssen das Ganze mal runter reduzieren auf das, was passiert. Eine Demonstration muss genehmigt werden. Eine Demonstration wird nur dann genehmigt, wenn sie sich im Rahmen der gültigen deutschen Gesetze bewegt. Das heißt, wenn ich mich ankette, festgebe oder sonst irgendwas tue, dann bin ich schon ganz nahe im Bereich des Landfriedensbruches, weil es eine organisierte Masse ist, die das tut. Und wenn ich dann im Bereich der Straftat Landfriedensbruch bin und das Ganze muss aufgelöst werden, dann ist es automatisch auch ein Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Mhm. Dann bin ich im nächsten Straftatbestand. Und wenn wir das Ganze mal auf das reduzieren, was es ist, wenn ich radikal innerhalb eines gesetzlich geregelten Staatswesens, einer Demokratie, die wir ja sind seit 1945 oder 1946, wenn ich dann gegen diese Gesetze verstoße, dann ist die Radikalität eben illegal. Mhm. Und da muss man mal die philosophische Weise auch betrachten. Inwieweit ist es denn gerechtfertigt, wenn die Mutter, die pünktlich um 18 Uhr am Kindergarten stehen muss, dann durch eine gesperrte Unfallstelle fährt, weil sie ja sonst ihren Termin nicht schafft und dabei Feuerwehr, Polizeibeamte, Rettungskräfte, Rotes Kreuz gefährdet, sind wir dann auch noch im, ich muss unbedingt philosophisch bei meinen Kindern sein, weil um 18 Uhr der Kindergarten schließt, oder sind wir im übergesetzlichen Notstand? Den Unfall hat die Dame nicht verursacht, aber sie kann auch nicht einfach drüber fliegen oder sich dem gegenüberstellen und sagen, da muss ich jetzt durch, weil ich zu meinen Kindern muss.
Herr Wesp, also wir haben gerade schon gesehen, es ist also ein ganz klares Spannungsfeld, das hat ja auch Professor Gesang schon mal dargestellt, aber es ist ja ganz klar, wir haben hier in einem Rechtsstaat, in unserer Demokratie einen Rechtsstaat und Gesetze, die gelten und der zivile Ungehorsam ist aber auch Teil dieser Demokratie. Er ist nämlich auch eine Art der Betätigung und der Teilhabe an der politischen ja, Meinungsfindung und an Entscheidungen. Können Sie das noch mal ein bisschen genauer machen, Herr Professor Gesang?
Ja, also man geht davon aus, dass das Rechtssystem immer verzögert reagiert. Das hat also, die Gesetze sind nicht am Zeitgeist orientiert oder an zum Beispiel solchen auf Problemen wie Klimawandel, die schnell auftreten, sondern es ist relativ träge. Und da braucht man eben, wie Jürgen Habermas zum Beispiel auch fordert, um Demokratie wirklich zu leben, einen Mechanismus, der diese Rechte zurückkoppelt an die gesellschaftliche Realität und denen sozusagen einen kleinen Impuls gibt, wie es vorwärts gehen könnte. Und dem verdanken wir ja auch schon viel. Also zum Beispiel eben die ganze amerikanische Bürgerrechtsbewegung, die Befreiung beziehungsweise Emanzipation der schwarzen Bevölkerung und sehr, sehr viele andere Entwicklungen auch in Europa sind darauf zurückzuführen, dass wir dieses Korrektiv haben. Und das ist keine Unterwanderung der Demokratie, sondern ein Teil der Demokratie, wie Sie ganz richtig sagen. Und von daher gesehen würde ich sagen, fast alle großen Philosophen, Hannah Arendt, Jürgen Habermas, John Rawls, verteidigen Möglichkeiten für zivilen Ungehorsam, weil sie eben erkennen, dass das eine Notwendigkeit ist.
Dann gehen wir weiter nach Kempten im Allgäu zu Cordula Weber. Grüß Sie, Frau Weber.
Ja, grüß Gott in die Runde. Ja, also ich habe grundsätzlich Verständnis für diese Art des Handelns. Also wenn ich mir zum Beispiel die Klimagipfel anschaue, da wird immer von einem Durchbruch gesprochen und dann auf einmal kreist ein Elefant und eine kleine Maus kommt raus. Und das ist verständlich, dass die Menschen einfach verzweifelt. Also ich bin bald 60, ich war damals in Gorleben auch auf den Schienen oder davor natürlich, aber ich kann diese Radikalität insoweit verstehen, mit dem Festkleben und dass wir ja in einem Zeitalter leben, wo so viele Nachrichten kommen und eine überschlägt die andere und so an Grausamkeit oder wie auch immer oder skandalträchtig, dass die jungen Menschen vielleicht auch, also jetzt nicht gezwungen sind, aber doch zu solchen Methoden greifen müssen. Also ich kann diese Methoden, also schon, ich kann es nachvollziehen, weil die einfach verzweifelt sind. Aber die Aktionen könnte man natürlich noch überdenken, so für wirkliche Notfälle, also wie schwangere Frauen und sonst irgendwelche wirklich lebensgefährdenden Zustände von Menschen oder aber das grundsätzliche Verständnis habe ich. Also da gibt es natürlich immer Schwierigkeiten und ich darf natürlich nie jemanden anderen willentlich gefährden. Das ist die andere Sache.
Ja. Frau Weber, haben Sie sich denn mal vor Gericht wieder gesehen?
Nein.
Nicht.
Also ich kann auch eine Lanze für die Polizei brechen. Mhm. Also als die mich weggetragen haben, die waren immer sehr vorsichtig.
Ein Glück. Ich danke Ihnen, gell?
Das ist wirklich, da muss man ja auch mal sagen, so die fanden es auch nicht toll, da im Regen zu patrouillieren auf den Pferden und dauernd irgendwelche Leute. Ja, genau. Ja.
Ich danke Ihnen, Frau Weber. Und dann machen wir gleich weiter mit Dagmar Richter aus Unsleben. Hallo, Frau Richter.
Ja, hallo. Ich kann meiner Vorrednerin da wirklich also nur zustimmen. Mir geht's ganz genauso wie ihr. Also ich habe da einen ganz großen Respekt vor diesen jungen Menschen, die so viel wagen und nicht, weil sie jetzt da ein Abenteuer machen wollen, sondern aus einer Angst heraus, aus vielleicht auch einer Wut, die berechtigt ist. Und mich hat es erinnert, dass ich ähnlich auch mal Angst hatte, als ich bin auch 63 schon, ich habe in den 70er Jahren, wo der Radikalenerlass kam und ich wollte immer Lehrerin werden und bin dann auf die Straße gegangen, um gegen Pershing und alles Mögliche zu demonstrieren. Und dann wurde mir immer Angst gemacht, auch von Seiten meiner Eltern oder so. Ja, dass ich dann nicht Lehrerin werden kann. Und natürlich hat man die Angst gespürt, aber man ist seinem Herzen und dem Überlebensdrang auch gefolgt. Und ja.
Sind Sie denn Lehrerin geworden, Frau Richter?
Ich bin Lehrerin geworden. Ich bin auch verbeamtet worden. Allerdings hatte ich da auch keine so leichte Karriere, weil ich da auch sagen wir mal, radikaler war als andere, wenn man das Wort hernimmt, bei den Wurzeln bleiben und die Wurzeln ernst nehmen, ja.
Frau Richter, Dankeschön auch an Sie. Jetzt haben wir zwei Damen gehört, die da sehr viel Verständnis haben, die im Prinzip wahrscheinlich, wenn sie jünger wären, noch mitmachen würden. Jetzt zu Thomas Schmidt in Greding.
Grüß Gott, hallo.
Hallo.
Also ich bin eigentlich regelrecht sauer auf diese vermeintlichen Klimaaktivisten. Das ist immer ein bisschen verharmlosend.
Was ist verharmlosend?
Naja, dieser Aktivismus-Kontext, also das ist für mich ein Wording, das man ja macht. Das sind einfach Straftäter und sie schaden dem Anliegen des Klimaschutzes. Wir machen tagtäglich Arbeit im Bereich Klimaschutz, Bürgerwindanlagen, Photovoltaik, sonst irgendwas, versuchen da gescheite Konzepte aufzustellen und sinnvoll zu arbeiten, und dann machen die so einen Gegenwind, weil die Masse der Bevölkerung, und die muss man nun mal auch erreichen und mitnehmen, die wird von diesen Aktionen abgeschreckt. Und nur schon das Argument der Blockade, da wird die Autobahn blockiert und dann wird wahnsinnig viel CO2 ausgestoßen, weil blockiert wird. Also die Hörerin vor mir hatten andere Demonstrationsformen, und die könnte man auch jetzt finden bei dem Klima. Bereich und sich ja, und was bewirken, auch Fridays for Future bewirkt was, aber nicht so, wie es jetzt diese ja, Heiligen der letzten Tage da versuchen auf die Reihe zu bringen. Also da bin ich strikt dagegen, und es ist für mich ein fragwürdiges Demokratieverständnis, und ich bin da nicht ganz der Meinung Ihres Studiogastes, zu sagen, dass das noch notwendig ist, in der Form, wie es die jetzt machen, Widerstand zu leisten. Ein Mahatma Gandhi oder eine Rosa Parks, die sind halt gelaufen oder sitzen geblieben, die haben keine Rettungswege blockiert, die haben sich nirgends festgeklebt, festgekettet oder sonst irgendwas und haben, ich glaube, mehr bewirkt. Und das ist meiner Meinung nach einfach eine Nummer zu viel. Mhm. Und es schadet dem angeblichen Anliegen. Ich sage das angeblich, weil für mich ist es ein Aktionismus, der dem eigentlichen Interesse des Klimaschutzes mehr schadet, als er hilft.
Also für Sie ist es auch nicht glaubwürdig, diese Aktion?
Nein, es ist absolut unglaubwürdig. Also,
jetzt nehmen wir noch Tim Förster dazu aus Rosenheim. Herr Förster, sehen Sie das ähnlich wie Ihr Vorredner, der Thomas Schmidt?
Nein. Ich sehe das grundlegend anders, weil also ich bin selber früher viel auf Demonstrationen gegangen, also ohne Anketten.
Genau.
Ohne Anketten, und aber die ein oder andere kleine Sitzblockade gab es natürlich, und meines Wissens nach ist das ja auch nur eine Ordnungswidrigkeit.
Wenn wir gleich klären.
Mhm. Ja. Aber meine Erfahrung einfach aus meinem Leben ist, dass wenn ein Protest nicht eine gewisse Massivität hat, dann kann man es bleiben lassen. Na, weil das zahm irgendwo Demonstration anmelden und dann wedel ich mit meiner Fahne und dann gibt es eine kleine Notiz in den Nachrichten vielleicht und dann kann man es wieder vergessen.
Aber bei Fridays for Future waren es natürlich viele Leute, aber es gab keine Blockaden, sondern es gab eben Demos, angemeldete Demos. Das ist natürlich der andere Weg, der aber sehr, sehr viel bewirkt hat schon.
Ja, hat der schon viel bewirkt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehöre auch zu denen, die da sehr enttäuscht sind von der Politik. Okay. Da wird, weil es ja gerade auch bei den Blockaden um den CO2-Ausstoß geht, also wenn ich mir anschaue, was CO2-Ausstoß passiert bei diesen Klimagipfeln von internationalen Politikvertretern, also was das kostet und was das auch das Klima kostet und was dann am Ende dabei rauskommt, ist beschämend, finde ich. Also
das Gleiche gilt aber meines Erachtens jetzt genau auch für diese Aktivistenaktionen, was da an CO2-Ausstoß und Aufwand produziert wird und was da eigentlich dabei rauskommt, ist auch beschämend. Also da könnte man die mit den Gipfelteilnehmern gleichsetzen.
Ja, also sicher, wenn jetzt da Autobahnen blockiert werden und dann Leute dadurch ums Leben kommen, das ist es wahrscheinlich nicht wert. Ja, ob jetzt das Blockieren von Autobahnen da der richtige Weg ist, weiß ich nicht. Ich habe trotzdem großen Respekt davor, wenn man so vehement für etwas eintritt. Und ich glaube, wenn wir im Klimaschutz irgendwas erreichen wollen, ja, also ich halte die meisten Politiker in dem Bereich nicht für glaubwürdig, weil es passiert einfach wahnsinnig wenig, wird immer im Sinne der Wirtschaft letztendlich entschieden, glaube ich, brauchen wir schon Proteste, die wehtun, damit was passiert. Mhm. Ja, also wehtun meine ich jetzt nicht, dass dann eine schwangere Frau stirbt, ja, aber wenn man jetzt, weiß ich nicht, den Eingang von großen Banken blockiert oder so, ja, dann stirbt keine schwangere Frau.
Es ging doch nicht ums Sterben einer schwangeren Frau, sondern einer schwangeren Frau, das ist, was passiert ist, die halt gebären wollte und nicht konnte.
Ja, ja, also, ich habe es jetzt ein bisschen überspitzt, ja, okay. Dargestellt. Ne? Mhm. Aber das heißt, man kann andere Dinge blockieren, wo dann kein Menschenleben gefährdet wird, wo es aber durchaus teuer wird. Und ich glaube, es muss für die Verantwortlichen teuer werden, damit was passiert. Sonst passiert halt nichts.
Bei so einer Blockade könnte ich auch zustimmen. Aber das machen sie eben nicht. Und ja, darum ist es für mich unglaubwürdig.
Also Sie würden dann von einer Blockade ausgehen, dass man sagt, man geht gegen irgendwelche Unternehmen zum Beispiel? Oder
man kann auch mit angemeldeten Demonstrationen Unternehmen blockieren. Also da gibt es dann Diskussionen mit der Polizei, wie vielleicht Demonstrationsrouten oder Blockaderouten sind oder was auch immer. Aber solange wie es die jetzt mit ihrem Ankleben schaffen, kann man ein Unternehmen oder auch mal den mittleren Ring, den Altstadtring in München oder was auch immer, auch mit angemeldeten Demonstrationen blockieren und genauso Aufmerksamkeit erregen.
Mhm. Dankeschön. So, die Herren Thomas Schmidt und Tim Förster, interessante Debatte, die Sie hier bei uns geführt haben. Wir nehmen jetzt Benjamin Grunst dran. Er ist Fachanwalt für Strafrecht. Herr Grunst, grüß Sie.
Guten Tag, Frau Krüger.
Weil es haben sich schon ein paar Fragen ergeben jetzt, zum Beispiel eine Sitzblockade. Wenn man sich also festklebt und weggetragen oder losgelöst werden muss, ist das schon eine strafbare Handlung?
Also wir müssen natürlich unterscheiden. Der Vorredner hat ja gerade von der Sitzblockade aus einer angemeldeten Demonstration gesprochen. Das ist natürlich was anderes als über den Fall, über den wir sprechen. Wir reden ja davon, dass man sich auf einer Autobahn oder auf einer anderen Straße anklebt. Und da sind wir definitiv im strafrechtlich relevanten Bereich. Das kann hier einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr darstellen nach 315b StGB oder aber auch zumindest eine Nötigung. Es kommt dann immer auf das Konkrete an. Ist was passiert? Gab es dadurch einen Auffahrunfall? Sie hatten ja ein letztes Beispiel genannt, der schwangeren Frau, die ja dann auch im Krankenwagen nicht durchgekommen ist. Da gibt es auch noch andere Straftatbestände, wie zum Beispiel die Behinderung von hilfeleistenden Personen. Das bedeutet, wenn man da billigend in Kauf nimmt, dass da die Feuerwehr, die Polizei an wichtigen Knotenstellen nicht durchkommt oder dann vielleicht selbst blockiert ist damit, dann macht man sich strafbar. Und das ist auch hier durch nichts zu rechtfertigen.
Jetzt haben wir heute viel über den zivilen Ungehorsam ja gesprochen. Es gibt weniger radikale Methoden. Zum Beispiel das Containern wurde ja von vielen Leuten als was sehr Sinnvolles angesehen. Aber auch da gab es ja Urteile. Wie ist denn Ihr Eindruck, Herr Grunst? Gibt es bei diesen Gerichtsverhandlungen, bei diesen Urteilen dann vielleicht auch, wie es ja bei manchen Straftaten niedere Beweggründe gibt, höhere Beweggründe, dass man also sagt, okay, ein Richter sagt, ich sehe, diese Aufmerksamkeit war wichtig, dieser Eingriff in die Straßenordnung war nötig und insofern ist das, was da eben passiert ist, so geringfügig anzusehen und wir verfolgen das nicht.
Man muss halt immer zwei Punkte unterscheiden. Punkt eins ist eine Handlung strafbar? Und Punkt zwei ist, wie hoch soll diese jetzt bestraft werden? Und in diesem Rahmen, wo man jetzt guckt, wo tariert man das ein? Ne? Sie haben beim gefährlichen Eingriff im Straßenverkehr Geldstrafe bis zu 5 Jahren. Da haben Sie eine extrem breite Spanne, wo Sie gucken können, was ist da passiert? Was war die Motivation dahinter? Wo müssen wir hier gucken? Wo sind wir hier in der kriminellen Energie oder ähnliches? Das hilft aber nicht bei der Frage, ist es strafbar oder ist es nicht strafbar. Das heißt, diese Aspekte, die spielen später eine Rolle in der Strafzumessung, nennt man das. Das heißt, wie schlimm wird am Ende tatsächlich die Strafe? Dafür ist das sehr relevant, aber nicht für die Frage, ob es überhaupt strafbar ist.
Und auch wenn dann die Klagen oder die Verhandlungen eingestellt werden, wegen Geringfügigkeit, heißt es trotzdem, war das eine strafbare Handlung, aber sie wird halt nicht verfolgt.
Genau, das ist dann im Prinzip die Stufe unter dem Urteil. Das heißt, man kann Ermittlungsverfahren wegen Geringfügigkeit oder auch gegen eine Geldauflage einstellen. Das heißt, man bespricht sich dann mit der Staatsanwaltschaft, die sagen, okay, dieses Unrecht, was hier geschehen ist, kann mit einer Zahlung von Summe X ans Staatssäckel oder auch an eine gemeinnützige Organisation hier ausgeglichen werden. Ich erlebe in der Praxis aber eher die Tendenz, dass die Sachen mit einem Strafbefehl, also mit einem Urteil enden sollen und dann auch verhandelt werden. Ich habe hier keine Sachen erlebt, die da im Ermittlungsverfahren eingestellt wurden, weil dafür denn tatsächlich jetzt der gesellschaftliche und mediale Druck zu groß ist auf diese Sachen und dass man die quasi da unter den Tisch kehrt.
Also dann kriegst du aber auch wieder Aufmerksamkeit und es gibt dann wieder die Möglichkeit für die Aktivisten und Aktivistinnen auf ihr Ziel oder auf ihre Maßnahmen aufmerksam zu machen.
Ja, das ist ja das Spiel, worum es geht. Ne? Das haben wir ja auch gehört. Die Pressesprecherin hat es ja auch deutlich gemacht, dass ihnen ja völlig klar ist, dass sie sich strafbar machen. Da setzt sich ja keiner hin und denkt, oh, das ist jetzt erlaubt. Es kommt halt darauf an und am Ende ist es dann natürlich ein Kräftemessen zwischen einer kleinen Gruppe, die den Rechtsstaat herausfordert und den möglichen Reaktionen des Rechtsstaats, die dann halt kommen können. Und das wird sich sicherlich dann noch austarieren müssen, wie da denn vorgegangen werden muss.
Und insgesamt haben Sie den Eindruck, dass es da auch sehr unterschiedliche Wahrnehmungen gibt oder unterschiedliche Urteile von Richtern, dass der eine dafür mehr Verständnis hat und deswegen mildere Strafen anstrebt und der andere das anders sieht?
Da ist die Vorstellung, dass bei Ihnen, dass das alles so schnell geht, da ein bisschen fehlgeleitet. Ich rechne so damit, dass wir in einem halben, dreiviertel Jahr vielleicht erste amtsgerichtliche Urteile bekommen. Also. Ermittlungsverfahren dauern mindestens ein Jahr und länger. Also da sind noch keine Urteile bekannt, die tatsächlich diese Fälle jetzt abdecken. Ne? Also das liegt alles. Wir vertreten auch viele Autofahrer, die tatsächlich dann ja auch entsprechend auf diese Blockaden reagiert haben. Das sind Sachen, die bleiben jetzt erstmal alle eine Weile liegen und werden dann erstmal aufgearbeitet und haben jetzt auch beim Staat keine enorme Priorität, dass man das jetzt irgendwie vorzieht oder ähnliches.
Okay, wir werden es beobachten. Danke an Sie, Benjamin Grunz war das, Fachanwalt für Strafrecht in Berlin. Einen schönen Tag Ihnen, auf Wiederhören.
Vielen Dank, tschüss.
So, bevor wir gleich wieder mit unserem Moralphilosophen Professor Bernhard Gesang ins Gespräch kommen, werden wir mit Stefan Zieg sprechen, Erlangen. Herr Zieg, grüß Sie.
Hallo, hören Sie mich?
Ja.
Ich finde, also ich kann die Menschen verstehen, die solche Dinge tun. Grundsätzlich würde ich natürlich auch sagen, man muss sich an die Gesetze halten, die es gibt. Und jetzt über Details zu sprechen oder so, ob jetzt der Autofahrer gestört wird oder nicht, ja, das kommt wahrscheinlich gar nicht so richtig zu dem Sinn der Sache, weil meine Erfahrung ist die, also ich bin über 50, ich habe 1986 miterlebt, Tschernobyl und WAA-Themen damals. Und aus meiner Sicht ist es so, es war sinnvoll, dass man damals in der Oberpfalz massiv den WAA-Bau gestört hat, demonstriert hat und alles drum und dran, weil ich der Meinung bin, ohne diesen massiven Einsatz und ohne die Initiative der Leute, da waren natürlich die vor Ort gewohnt haben, mit mehr Energie dabei als irgendjemand in Hamburg vielleicht, hat man erreicht, dass die WAA nicht gebaut wurde. Und aus heutiger Sicht, wir wollen Atomkraft abschaffen und so weiter, war das eine gute Methode. Und wenn man sich überlegt, dass der Strauß damals Gummigeschosse, glaube ich, dann irgendwann erlaubt hat und solche Dinge, naja, das war rückblickend, kann man jetzt sagen, das war gut. Heute, was klimamäßig noch kommt, das weiß man gar nicht. Wenn man in 20 Jahren zurückblickt, hat man vielleicht ein anderes Bild von den Leuten, die sich auf die Straße geklebt haben.
Also Sie sagen, dieser zivile Ungehorsam, auch wenn man sich dann strafbar macht, sollte anerkannt werden.
Naja, zumindest glaube ich persönlich, was jetzt vorher gesagt wurde, das sind Straftaten. Und die das machen, also ich glaube nicht, dass die jetzt sagen, ach, wir wollen Abenteuer erleben und lauter solche Sachen, sondern da ist ein ernsthafter Hintergrund natürlich dahinter. Mhm. Und da gibt es einen tieferen Sinn. Und wenn es irgendwie möglich ist, sollte man keine Straftaten begehen, logischerweise.
Mhm. Herr Zieg.
Ich kann es trotzdem verstehen, dass jemand sowas macht, dass sich die zwei Damen, die vorher dran waren, sich in Gorleben Sitzblockaden gemacht haben und so weiter. Also ich kann das durchaus verstehen. Ohne das wäre unter Umständen nicht das passiert, was passiert ist.
Herr Zieg, danke schön. Jetzt gehen wir wieder zu Professor Bernhard Gesang. Sie haben ja schon mehrere Kriterien genannt, nach denen Sie diesen zivilen Ungehorsam für durchaus berechtigt halten. Es war also, der Schaden muss überschaubar, so gering wie möglich sein. Sie haben auch gesagt, also er muss öffentlich natürlich sein, es müssen alle mitmachen können, nicht irgendwie im Geheimen und verborgen. Was gibt es denn da noch für Kriterien? Ist die Aussicht auf Erfolg, wie wir es ja jetzt Herr Zieg argumentiert bei der WAA in Wackersdorf, ist das auch etwas, was den zivilen Ungehorsam berechtigter macht in Ihren Augen?
Ja, jedenfalls. Ziviler Ungehorsam verursacht ja Kosten, also sowohl Kosten in Form von Geld wie in Form von Verunsicherung des Rechtsempfindens. Und dem muss zumindest eine gewisse Erfolgswahrscheinlichkeit entsprechen. Also zivilen Ungehorsam auszuüben, der absolut nicht sich in gesetzlichen Regelungen niederschlägt und keine Innovation mit sich bringt, das ist sozusagen von vornherein vergeblich. Als weiteres Kriterium wird zum Beispiel diskutiert, es müssen vorher die rechtlichen Mittel ausgeschöpft worden sein. Das hat die Dame von, die wir vorhin am Telefon hatten, auch gesagt, dass sie versucht haben, rechtlich dagegen vorzugehen. Und es wird oft eben darauf verwiesen, dass es eine moralische Rechtfertigung dafür geben muss. Nun kann man natürlich sagen, naja, du verstehst was anderes als unter Moral als ich und ich habe die Religion und du die und kann jetzt jeder sich seine moralische Rechtfertigung zurechtstricken, das wäre natürlich fatal. Nein, es geht um ein paar Kriterien, die man objektivieren und benennen kann. Und die unterscheiden übrigens auch Klimaaktivismus von Spaziergängen oder Querdenken und so weiter. Mhm. Beim Klimaaktivismus oder bei diesem moralischen Kriterium geht es darum, dass ein glaubwürdiger Bezug zum Allgemeinwohl durch den zivilen Ungehorsam hergestellt wird. Und wann ist es der Fall? Zum Beispiel, wenn das Wohl von allen durch die Maßnahme vermehrt wird und keiner schlechter gestellt wird. Das wäre ein trivialer Fall, aber der kommt nicht oft vor. Oder eben, wenn das Wohl von vielen eklatant vermehrt wird, die zum Beispiel Leben dadurch gewinnen und nur von einigen eine Schlechterstellung bewirkt wird, die etwas weniger Luxus haben. Mhm. Das ist im Fall von Klimaaktivismus wahrscheinlich der Fall. Und beim Querdenken oder beim Trumpismus oder bei der AfD geht es um was anderes. Denn da geht es darum, die Rechte einer Teilgruppe gegen die der anderen Bevölkerungsgruppen zu betonen. Also Trumpismus sagt ja zum Beispiel America first und damit meinen die nicht nur America first, sondern das weiße America first. Mhm. Die akzeptieren ja gar nicht, dass es Vielfalt in Amerika gibt. Die sprechen von so-called judges, wenn irgendwer mit einem Latino-Hintergrund Richter ist und so weiter. Und denen geht es also darum, da eine kleine Teilgruppe zu privilegieren. Und das ist was anderes als Bezug zum Allgemeinwohl herstellen. Das ist von daher gesehen ein ganz anderer Ansatz. Und also Moralbezug in diesem Sinne, wie ich ihn gerade genannt habe, Öffentlichkeit, dann Ausschöpfung der Rechtsmittel und Gewaltarmut sind wichtige Kriterien und die Erfolgsaussichten, die Sie vorhin benannt haben, müssen irgendwie gegeben sein, damit man überhaupt sinnvoll an diese Sache geht. Übrigens, was die rechtliche Dimension angeht, gibt es auch oft das Verständnis, dass diejenigen, die da Straftaten in Anführungsstrichen begehen, auch dazu stehen, also auch sich der Strafe stellen und dadurch auch eine gewisse Antwort vom Staat kriegen, dass der Staat eben das Strafmaß möglichst gering ausfallen lässt oder eben feststellt, dass es im öffentlichen Interesse gar nicht weiter verfolgt werden muss. Das ist so ein gewisses Gentleman Agreement, was allerdings in Fällen wie zum Beispiel von Julian Assange, dem eine riesige Strafe in den USA droht für seinen WikiLeaks-Projekt, da wird das auf den Kopf gestellt. Da geht es offensichtlich, der stellt sich auch nicht mehr der Strafe und versucht sich zu entziehen, weil die Strafe einfach unverhältnismäßig ist.
Anketten und Ankleben. Wie radikal darf Widerstand sein? Das ist das Thema heute im Tagesgespräch. 6 Minuten haben wir noch. 0800 94 95 95 5. Heidi Hutzler aus Nürnberg hat uns angerufen. Frau Hutzler, grüß Sie.
Hallo Frau Krüger, ich finde eure Sendung toll. Zum Ersten. Danke. Zum Zweiten warte ich jetzt schon seit 12.10 Uhr in der Leitung. Oh. Ich finde, ihr solltet vielleicht einfach mal den Menschen am Telefon sagen, wann ungefähr sie drankommen.
Ja, es ist schwer.
Es ist Mittagspause und da ist die Zeit dann einfach knapp.
Oh je,
knapp.
Das tut mir jetzt leid, Frau Hutzler, aber danke schön, dass Sie gewartet haben. Ja.
Zu dem Thema, Jugendliche und Kinder auf der Welt tun mir leid. Die tun mir so leid, seit über 1970 habe ich schon in Ebermannstadt in meiner Wohnung den Herrn Mojib Latif gehört und ich habe mir auch diese verschiedenen Umweltsachen angeschaut. Mir fällt jetzt der Name nicht ein. Die sagen schon seit 1970, wir kriegen ein riesengroßes Chaos und das bekommen wir auch. Und das haben wir jetzt auch mittlerweile schon. Und keiner kümmert sich drum. Und ich kann die jungen Menschen so gut verstehen. Ich wäre noch mal jung, weil ich bin über 50. Ich war noch nie auf so einer Demo. Ich habe mich auch nie dafür interessiert, weil ich immer gedacht habe, wie all die Deutschen hier im Land und auch auf der ganzen Welt, die Politik kümmert sich schon drum, wofür wählen wir die eigentlich? Keiner hat was getan all die Jahre, seit den 70er Jahren nicht. Oder vielleicht schon früher, bloß da habe ich es dann einfach mitbekommen. Und der Club of Rome sagt auch, wir sollen alles einstellen. Wir dürfen nicht mehr Auto fahren, wir dürfen nicht mehr fliegen. Wir müssen das alles einstellen. Warum tut es niemand? Warum kriegen wir keine gesetzlichen Verbote? Wurscht egal, bei Corona war es das Gleiche. Da musste einfach jemand sagen, so wird es gemacht, wie das der Herr Lauterbach teilweise gemacht hat. Und so ist es dann auch gemacht worden. Und die paar Idioten, Entschuldigung, in Anführungsstrichen, die da dagegen sind, die haben einfach nichts mehr zu sagen. Es geht um unsere Zukunft, es geht um die Zukunft von jungen Menschen. Ihr setzt Kinder in die Welt, ihr müsst euch auch darum kümmern. Ihr könnt euch nicht auf die Politik verlassen, denn tut mir leid, aber die sind völlig überfordert mit allem, was sie tun.
Also Frau Hutzler, Sie wünschen sich da auch viel mehr Vorgaben, vielleicht viel Verbote mehr. Und
ich
viel mehr
junger
Aktivismus.
Mensch, ich würde nach Berlin gehen, ich würde mit dem Kanzler reden, ich würde ihm Briefe schreiben ohne Ende. Der kennt sich gar nicht mehr aus, ich würde ganz anders auftreten.
Frau Hutzler, danke erstmal an Sie. So viel Elan, wie Sie noch haben, glaube ich, könnten Sie schon noch mal ein bisschen mitmachen.
Die tun mir so leid, die Menschen. Das ist der Wahnsinn.
Ich danke Ihnen, Frau Hutzler.
Ich habe keine Kinder. Das war unter anderem auch der Grund dafür. Mhm. Weil in so einer Welt kann man ja keine Kinder setzen mit einer Verantwortung, die man dafür einfach hat. Ne?
Frau Hutzler, aber Sie sind doch noch so voller Elan. Sie könnten doch vielleicht auch noch mal mitmarschieren.
Nee, ich werde nie mitmarschieren, weil ich finde es nicht richtig, ich finde es nicht gut, das kleine Volk damit zu belasten. Ich würde das in Berlin tun und ob ich eines Tages mal in die Politik gehe oder mal in Berlin demonstriere, weiß ich noch nicht. Wie gesagt, ich bin über 50, man sagt sich immer gut, da ist das Leben irgendwo ein Stück weit vorbei.
Na, Frau Hutzler, ja, ganz sicher nicht.
Ja, man sieht manchmal auch anders, wissen wir alle, wenn man älter wird. Aber die jungen Menschen, ich würde da ganz anders auftreten.
Punkt. Ich danke Ihnen, Frau Hutzler. Danke schon dann nach Nürnberg. Und dann nehmen wir noch Richard Bolz schnell dazu aus München, Herr Bolz.
Ja, grüß Gott, wenig Zeit. Also A, ist es an sich schon zu spät, Klima. Es ist verpennt worden, ganz groß von der vorhergehenden Regierung. Wir haben jetzt ohne die das neu versucht, aber die haben es schwer. Demonstrieren ja, im Rahmen des Gesetzes. Ich würde in meinem Alter auch heute noch, wenn ich sage, okay, da geht was los, mit dem Fahrrad vor, so die Leopoldstraße gern blockieren, weil ich sage, Leute, es ist Ungeduld, es ist zu spät. Wir haben 5 nach 12, nicht 5 vor 12. Mhm. Und wir müssen alle Kraft dran setzen, das zu machen. Wenn wir jetzt was schaffen, CO2 runterfahren, ist es ja eh schon das siehst du erst in 100 Jahren. Jetzt merkt es nicht mehr. Mhm. Ja.
Also Herr Bolz, Sie haben auch Verständnis.
Ja, und ich bin ja Wackersdorf mitgegangen und ich kenne den Spaß.
Sie waren in Wackersdorf auch dabei. Alles klar, danke schön, Herr Bolz, auch an Sie.
Alles Gute, danke.
Wiederhören. Und letzter noch Hartmut Merten.
Ja, hallo, hier ist Hartmut Merten.
Ein Satz.
Hallo?
Ja, ein Satz.
Ja, ich finde das sehr gut. Ich habe schon in den 80er Jahren in Rheinland-Pfalz bin ich militärische Anlage eingedrungen von den USA-Streitkräften, wo Atomraketen stationiert werden. Ich werde mich auch anketten lassen. Wir sollten das aber in Berlin machen und die ganze Regierung blockieren, dass sie nicht mehr regierungsfähig sind.
Herr Merten, sind die da rausgekommen oder gab's da für Sie eine Strafe?
Ich darf nicht mal in die USA einreisen.
Okay, also das haben Sie auf sich genommen.
Ich auch nicht.
Mhm. Herr Merten, danke schön. Also wir haben hier ganz
Sie können gerne meine Telefonnummer weitergeben an diese jungen Leute. Ich
sind auch
Ihnen
dabei.
Helfen.
Dankeschön, Herr Merten. Dankeschön an Professor Bernward Gesang, Lehrstuhl für Philosophie an der Uni Mannheim, für diese spannende Diskussion. Danke an Sie zu Hause fürs Zuhören und vor allen Dingen auch fürs heftig Mitdiskutieren hier heute im Studio, sagt Christine Krüger. Servus. Und nicht ohne vorher auf die Münchner Runde verwiesen zu haben. Heute Abend 20.15 Uhr im BR-Fernsehen geht es um Verkehrswende oder Milliardenflop. Was bringen Tankrabatt und 9-Euro-Ticket?